Liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde und Gäste, ich freue mich, dass wir heute an diesem wunderschönen Sabbattag uns hier versammelt haben, dass wir auch in der ersten Stunde den Segen Gottes erfahren haben durch unsere Gespräche. Zumindest in unserer Gruppe war so. Ich glaube, dass in eurer Gruppe auch so war, zu diesem Thema, was Gott von uns erwartet. Wir haben über die Heiligkeit gesprochen und uns gefragt, wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, wie ich bin, dann müssen wir uns Gedanken machen, was damit gemeint ist. Und wir wollen auch in der Predigtstunde einen Schritt weitergehen in diesen Gedanken, wie auch dort gesprochen wird, wie ist so ein gutes Miteinander, wie ist so, dass wir einer dem anderen helfen, auf dem Weg zu Gott. Und das ist mein Thema heute. Und ich möchte anfangen mit einem Sprichwort oder mit einer Redewendung. In der deutschen Sprache, in der Umgangssprache, gibt es so eine Redewendung, heißt ein Herz und eine Seele. Schon mal gehört? Manchmal höre ich diese Worte. Vor allem spricht man über die Ehepaare, die jahrelang zusammenleben, die vielleicht jahrzehntelang miteinander in der Ehe leben und einer den anderen so angenommen hat und einer dem anderen hilft auf dem Lebensweg und vielleicht ist die Kinder schon aus dem Haus. Vor allem in den späteren Jahren sagt man so, wenn einige Jahrzehnte vergangen sind im gemeinsamen Leben, da sieht man die älteren Ehepaare und so oft habe ich gehört, die leben wie ein Herz und eine Seele. Natürlich, die jüngeren Ehepaare sind auch da aufgerufen, so zu leben, aber man merkt so, wenn man mehr Zeit miteinander verbringt, wie man so sich einander anpasst und nicht ich komme in den Vordergrund so, sondern mein Lebenspartner, meine Frau, mein Mann und da leben sie wie ein Herz und eine Seele. Darüber hinaus hören wir auch über die Familien. Es gibt Familien, wo die Geschwister so miteinander gut leben, die sie gut verstehen. Diese zwei Brüder, was sie alles miteinander unternehmen, wie sie sich unterstützen, sie leben wie ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, ob ihr das so gehört habt. Ich habe schon gehört. Es gibt auch Schwestern, zwei Schwestern, Bruder und Schwester, aber auf jeden Fall, dass es so ein gutes Miteinander zwischen denen ist, dass man so auch sagt, wir leben wie ein Herz und eine Seele. Es gibt gute Freunde, die sich bestens verstehen, die einiges miteinander unternommen haben. Es gibt Freunde, die zusammen Urlaub machen, Freizeit verbringen und sie sich so gut verstehen, keiner spielt sich auf oder irgendwas tut, was dem anderen nicht passt. Und dann sagt man manchmal, ach, die leben wie ein Herz und eine Seele. Schon mal gehört? Natürlich. Jetzt mal eine Frage. Ich wage es auch zu fragen, könnte eine Gemeinde so leben wie ein Herz und eine Seele? In den kleineren Gemeinden ist es anders als in einer großen Gemeinde. Aber überlegt euch mal, meint ihr, dass eine Gemeinde miteinander so leben können, die Geschwister der Gemeinde, wie ein Herz und eine Seele? Kennt ihr vielleicht so eine Gemeinde? Ich möchte heute euch eine Gemeinde vorstellen, für die behauptet wird, dass diese Gemeinde wie ein Herz und eine Seele gelebt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Bibel mit mir aufschlagen. In Apostelgeschichte Kapitel 4 wollen wir gemeinsam Verse 32 und 33 lesen. Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen wir gemeinsam Verse 32 und 33. Hier steht Folgendes. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie seien wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugen sie die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Also an dieser Stelle ist uns eine Gemeinde vorgestellt, wo die Gemeindeglieder so miteinander gelebt haben wie ein Herz und eine Seele. Wie war das möglich? Lesen wir noch einen Text in Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da lesen wir ab dem Vers 41. Das war nach diesem großen Wunder, Pfingstwunder, wo der Heilige Geist mit einer besonderen Kraft gekommen ist. Und die, die Kapitel 2 schon gelesen haben und kennen, wissen, welche Kraft war das und welche Ergebnisse durch diese Kraft gekommen sind. Und auf Vers 41 lesen wir, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brechen das Brot her und dort, hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Und jetzt kommt's am Ende. Ein Höhepunkt, Vers 47, und lobten Gott und fanden Wohlwollen bei ganzem Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ein Höhepunkt, etwas, was sich jeder wünscht. Das hat die erste apostolische Gemeinde erreicht. Und wir freuen uns, wenn wir das lesen. Ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr das lest, meint ihr, dass jede Gemeinde fähig ist, so eine Gemeinde zu sein wie ein Herz und eine Seele? Oder ist das nur ein Privileg für jemanden besonderen? Ist jede Gemeinde fähig, sowas zu erreichen? Wie würdest du eine Gemeinde in der heutigen Zeit beschreiben, die sich bemüht, die auch geschafft hat, ein Herz und eine Seele zu sein? Würdest du oder wärest du gerne Mitglied in einer solchen Gemeinde? Jetzt mal eine ernste Frage von mir. Stell dir mal vor, es gäbe eine Gemeinde heutzutage, für die man bezeugen kann, diese Gemeinde lebt wie ein Herz oder die Geschwister leben, wie ein Herz und eine Seele. Würdest du gerne dieser Gemeinde angehören wollen? Und die zweite Frage dazu, was wärst du bereit zu tun, dass du in einer solchen Gemeinde lebst? Ich denke, die Fragen sind nicht schwer, sie zu verstehen. Wenn du willst, in einer solchen Gemeinde zu leben, heute, wo die Geschwister leben wie ein Herz in einer Seele, was wärst du auch bereit zu unternehmen, zu tun, dass es so ist? Und so komme ich in meine Predigt rein. Habe ich überschrieben, eine Gemeinde nach dem Willen Gottes. Und ich denke, jeder wünscht sich das, eine Gemeinde nach dem Willen Gottes zu sein. Wir haben hier in diesem Bericht einiges, was ich aus dem Vers 42, Kapitel 2, gerne rausnehmen möchte und ein paar Gedanken mit euch austauschen in dieser Richtung. Hier steht, sie blieben aber beständig in ihrem Glauben, in der Lehre. Was bedeutet das für dich, beständig zu bleiben? In der Lehre der Bibel, in dem Evangelium, beständig bleiben. Wie sehen die Menschen aus, die beständig sind in ihrem Glauben? Nach allen Anfechtungen, nach allen Entmutigungen, nach allem, was du erlebst in dieser Welt, in der Umwelt, aber vielleicht auch in der Gemeinde, wärest du bereit, wäre das möglich, dass du beständig bleibst? Es gibt Menschen, ich habe auch sie erlebt, die ihren Glauben oder Gemeinde oder Treue zu Gott binden an jemanden anderen. Ich weiß nicht, ob ihr auch gehört habt, jemand hat mir das und das gesagt, ich komme nie wieder in die Gemeinde. Schon mal gehört? In einer Predigt hat ein Prediger etwas gesagt, ich habe auch erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist und sagt, du hast mich getroffen mit deiner Predigt. Ich habe gesagt, entschuldige, ich wollte es nicht. Ich habe das Wort Gottes gepredigt. Aber wir erleben da und dort tatsächlich, das ist Einzelfälle, aber es gibt welche Fälle, wo jemand dann sagt, ich komme nie wieder. Warum? Was heißt es, beständig zu bleiben, auch wenn es irgendwelche Schwierigkeiten kommen? Egal, ob das in der Familie ist, ob das in der Umwelt ist. Wir können nicht sagen, wir leben als gesegnete Menschen ohne Probleme und ohne Versuchungen, sondern wir haben jeden Tag damit zu kämpfen. Aber die erste Gemeinde, zumindest hier steht in der Bibel, sie waren beständig zusammen, beständig im Glauben. Und es hier auch steht, beständig in der Lehre der Apostel. Und jetzt kommen wir zu etwas Konkretem. Was heißt es, beständig am Wort Gottes zu bleiben? Beständig zu bleiben in dem, was hier steht. Egal, was dich stört in deinem Leben, das Wort Gottes nicht zu beachten. Es gibt Menschen, die nicht beständig sein können, weil es viele sogenannte Zeitdiebe gibt in unserer Zeit. Und sehr oft höre ich, dass jemand sagt, ich habe keine Zeit. Ist jemand hier unter uns, der keine Zeit hat, die Bibel zu lesen? Bitte nicht melden, sondern denkt jeder für sich selber. Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, Bibel zu lesen, dann frage ich mich, wo sind diese Zeitdiebe, die mir meine Zeit klauen? Zeit ist genug da. Aber wie richte ich meine Zeit ein? Was mache ich in meiner Zeit, die Gott mir geschenkt hat? Also keine Zeit zu haben, die können nicht beständig bleiben. Oder manchmal gibt es solche Situationen, dass jemand kein Interesse hat. Manchmal hört man, ich kenne das alles schon. Ich habe schon 100 Mal gehört. Und ein tiefes Studium von einem Text, den du vielleicht 100 Mal gehört hast, in der Predigt oder selber gelesen, und jetzt nimmst du dir eine halbe Stunde Zeit, setzt du dich hin, betest vor Gott und versuchst, einen Text in die Tiefe zu kommen, das ist für mich beständig bleiben am Wort Gottes. Zeit haben wir genug und es ist nicht so, dass wir so alles wissen, dass wir nichts mehr lesen sollen. Das sind die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Was bedeutet das als eine Komponente auf diesem Lebensweg zu einem Ziel, ein Herz und eine Seele zu sein? Das Wort Gottes verbindet uns. Im Psalm, im ersten Psalm, Psalm 1, möchte ich gerne die ersten 3 Verse lesen mit euch. Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern, und jetzt kommt's, ein Gedanke, den ich versuche mir, wie sagt man es auch, hinter die Ohren zu schreiben, der für mich sehr wichtig ist, sondern hat Lust am Gesetz Gottes, Gesetz des Herrn, und singt über sein Gesetz Tag und Nacht. Lust am Wort Gottes zu haben. Wie sieht ein Mensch aus, der eine große Lust hat am Wort Gottes? Wenn man etwas ohne Lust macht, egal was das ist, die Studenten, die studieren, aber haben keine Lust. Wie sieht das aus? Kann man das Ziel erreichen? Ich habe erlebt, dass einige ein Studium angefangen haben und nach dem zweiten, dritten Semester, vierten, brechen sie ab und machen sie was anderes. Das ist nicht einzelner Fall, sondern ich habe keine Lust. Warum? Mein Sohn hat mir auch gesagt, er hat angefangen, Mathe zu studieren, und dann auf einmal sagt, das ist so trocken, das ist so nichts, ich habe keine Lust mehr. Und wir als Eltern schon drei Semester bezahlt und alles, aber jetzt auf einmal kommt er auf Null und beginnt wieder von Neuem. Weil er zuerst Mathe studieren wollte, und auf einmal war ihm trocken und er wollte was anderes studieren. Und die Eltern gehen jetzt wieder von Null auf. Und da verlängert sich die Zeit, wenn man keine Lust hat auf etwas, was mich interessiert. Und jetzt mal auch ein Geheimnis zu sagen, mein Sohn hat sein Studium beendet. Und wisst ihr, was er jetzt macht beruflich? Mathelehrer. Er unterrichtet Mathe auf dem Gymnasium. Und wir freuen uns. Der Studienweg hat ein bisschen länger gedauert. Er hat keine Lust gehabt. Und irgendwann hat er doch Lust bekommen. Und er ist jetzt mit Lust und Laune das, was er ist. Was heißt es, Lust zu haben am Wort Gottes? Es gibt verschiedene Umstände, wo du vielleicht Lust verlieren kannst an etwas. Wie kann man die Lust wieder bekommen? Er hat Lust am Wort Gottes. Und so kann man beständig bleiben, hier an der Lehre der Apostel. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, dass Jesus Christus selbst das Wort Gottes ist. Und wenn wir so jetzt das betrachten, was bedeutet für dich und mich, Lust an Jesus zu haben? An das Wort Gottes. Das ist ein tiefer Gedanke. Ich versuche, diese Gedanken, wie gesagt, mir hinter den Ohren zu schreiben, dass das ständig da ist. Wenn du ein Ziel erreichen möchtest in deinem Leben, dann musst du gerne was machen. Wenn du mit krampfhaft versuchst, was zu machen, das schaffst du nicht. Aber wer Lust hat am Wort Gottes, den wird Gott auch segnen. Und hier lesen wir auch weiter, und wir kennen diesen Psalm: Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, wo es so trocken ist. Und wir haben auch gehört, es ist Waldbrände und Feuer, es ist gefährlich, vor allem in den Ländern, wo es trocken ist. Hier bei uns ist auch trocken, aber nicht so stark. Bei uns im Garten ist der ganze Rasen schon gelb. Meine Frau hat versucht, mal so jeden Abend zu gießen, aber mit Trinkwasser zu gießen, kostet viel Geld. Zweitens, bringt nichts. Am nächsten Tag ist wieder gelb. Ich habe gesagt, lass es. Irgendwann, wenn es Regen wieder fällt, da kann man erwarten, dass dieser Garten wieder grün ist. Was es heißt, wenn jemand direkt wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Was er macht, das gerät wohl oder das gelingt ihm und so weiter. Lust haben am Wort Gottes. Einer der ersten Schritte für eine Gemeinschaft, wenn wir über die Gemeinde sprechen, die erste Gemeinde, da wo es steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Eine wichtige Komponente ist dabei, sie blieben beständig zusammen am Wort Gottes. Und auch aus dem Wort Gottes zu lesen, das, was einen nach vorne bringt. Eine Schwester aus einer Gemeinde hat ihren Prediger gefragt, sag mal, was wirst du nächsten Sabbat predigen? Er war wahrscheinlich wieder dran, am nächsten Sabbat zu predigen, wie auch ich jetzt. Am nächsten Sabbat bin ich wieder bei euch und das freut mich. Was möchtest du nächsten Sabbat predigen? Und er hat schon die Predigt vorbereitet. Er wusste genau, was er predigen wird. Und sagte er, am nächsten Sabbat, mein Thema ist aus Hesekiel, Kapitel so und so. Ach, kannst du mir ein paar Gedanken sagen von deiner Predigt? Da fragte er, okay, aber warum fragst du das? Ich habe vor, nächsten Sabbat jemanden in die Gemeinde zu bringen. Meine guten Freunde, ich habe sie gefragt, ob sie in die Gemeinde kommen würden. Und sie, wir haben Termin ausgemacht, am nächsten Sabbat kommen sie zu mir im Gottesdienst. Es ist mir sehr wichtig, was da sie hören werden, was da gesprochen wird. Darf ich mal hören und mal ein paar Gedanken von dir hören, was predigst du denn nächsten Sabbat? Und ich verstehe die Schwester sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr mal so mal einen Test gemacht habt für euch, eine Predigt zu hören mit den Ohren der Gäste. Oder von jemandem, der vielleicht zum ersten Mal in eine christliche Gemeinde kommt und eine Predigt hört. Wie hört sich an, wenn jemand zum ersten Mal eine Predigt hört? Vor allem aus Hesekiel. Es gibt auch andere Teile der Bibel. Aber eine Predigt aus Hesekiel. Und der Prediger wusste, dass die Gäste kommen. Aber interessant, er hat seine Predigt gepredigt, so wie er predigen wollte. Und die Gäste waren da. Und nach der Predigt geht die, unsere Schwester, und spricht mit den Gästen, wie sie das alles erlebt haben. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Ich schätze bei euch eine tolle Gemeinschaft. Wie ihr miteinander lebt, wie ihr miteinander sprecht, das ist super. Und die Schwester hat sich gewundert, dass aus der Predigt nicht mal ein Wort kam, sondern eine Gemeinschaft, die sie erlebt hat. Die waren so gut miteinander, sie haben sicher auch miteinander gegessen und sie haben so gute Gespräche, dass den Gästen das in Erinnerung geblieben ist. Eine Gemeinschaft. Wir können mit den Worten tief kommen und sollen wir auch studieren. Aber hier sprechen wir heute und machen uns Gedanken über eine gute Gemeinschaft, über ein Herz und eine Seele, auch bei uns in unserer Gemeinde. Jemand hat gesagt, das Wichtigste dabei ist, dass wir jeden Menschen so annehmen, wie er ist. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Und diese Grenzen zeigen uns, bis wie weit wir gehen dürfen. Die Grenzen schützen uns von den anderen. Ich weiß, wer von euch so mal einen Garten hat oder einen Hof und dann ist umzäunt. Und das ist deine private Sphäre, mal sozusagen. In deinem Garten kannst du pflanzen, machen, was du willst. Aber da ist ein Zaun. Und du erlaubst nicht, deinen Nachbarn mal reinzukommen und da zu pfuschen, zu machen in deinem Garten, was sie wollen. Oder vielleicht, wenn jemand, natürlich, wer keinen Garten hat, hat sicher eine Wohnung. Und wenn du deine Tür zumachst, und das ist geschlossen. Hier ist ein Schloss und das ist meine Wohnung. Meine Grenze. Ich erlaube keinem reinzukommen und mich zu stören innerhalb meiner Grenzen. Also wenn wir akzeptieren, dass jeder Mensch seine Grenze hat und dass jeder mal seine Grenzen zieht und sagt, bis hierher, nicht mehr, nicht weiter, da können wir ein gutes Miteinander schaffen. Und das ist ein Appell an alle von uns, dass wir daran denken. Jesus hat seine Grenzen klar gezeigt. Vielleicht fällt euch auch irgendwelche Begebenheit aus dem Leben Jesu, wo er dann seine Grenze gezeigt hat. Zum Beispiel, nachdem er die 5000 gespeist hat mit wenigem Essen, da gab es viele Leute, die das erlebt haben. Und im Johannes Kapitel 6 lesen wir, wo sie gekommen sind und wollten ihn zu König machen und sagen, wow, sowas haben wir bis jetzt noch nie erlebt. So einen König brauchen wir, der von wenigem viel machen kann, der auch die Kranken gesund machen kann, die Toten auferwecken. Und wenn ein Krieg ist und so viele umkommen von uns, kein Problem, er ist da, er macht wieder alle lebendig. Toll, super. So einen König brauchen wir. Was macht Jesus? Er zieht eine Grenze und sagt, Leute, bis hierher, so nicht. So nicht. Und wir erleben weiter, dass viele von ihm sich abwenden und gehen. Und sie beobachten er mit seinen Jüngern, wie die Leute ihn verlassen, nach seiner Predigt. Er zieht Grenzen und sagt zu deinen Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Also ich meine, er verändert nicht seine Lehre und die Bibel kann er nicht verändern, nur dass die Menschen da bleiben. Sondern er zieht eine Grenze und sagt, wollt ihr auch weggehen? Und da kommt Petrus und sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens und so weiter. Eine klare Grenze. Und wir haben auch einige andere Fälle. Er sitzt in einem Haus und er hat gleich Bibelstunde oder Bibelkreis, irgendwas war in diesem Haus. Und da kommt jemand zu ihm und klopft ihn an die Schulter und sagt, deine Mutter und deine Brüder sind da und sie wollen dich sprechen. Mitten in der Bibelstunde. Ihr kennt das. Was macht er? Er bleibt da in seinem Bibelkreis und sagt, wer ist meine Mutter und wer ist meine Brüder, meine Schwester? Die sind, die mein Wort hören. Merkt ihr Grenze? Also Jesus hat überhaupt nicht erlaubt den Menschen, dass sie bestimmen, was er tun soll. Und da ein bisschen interessant war mir auch zu lesen, wo er bei seiner Verhör er etwas gesagt hat, da kommt einer und schlägt ihn. Ohrfeige. Und er ist gebunden als Gefangener. Aber trotzdem sagt er, du, warum schlägst du mich? Wenn ich was Falsches gesagt habe, bitte beweise mir. Aber wenn ich nicht falsch gesagt habe, warum schlägst du mich? Er war so viel geschlagen und so, das andere hat er alles geduldet, er ist deswegen gekommen zu sterben. Aber wenn jemand ihn so geschlagen hat nach einem Wort, dann sagt er, warum schlägst du mich? Also ich sehe eine klare Grenze. Ich erlaube dir nicht alles mit mir zu machen, was du willst. Und so können wir mal auch für uns eine Lehre ziehen, dass wir unsere Grenzen beachten, die anderen Leuten nicht zu verletzen, innerhalb ihrer Grenzen, aber auch den anderen nicht zu erlauben, innerhalb unserer Grenzen zu bestimmen, was wir tun sollen. Warum fühlen sich einige Menschen nicht wohl in unseren Gemeinden? Oder vielleicht mal andersrum die Frage. Warum fühlen sich Menschen wohl in unserer Gemeinde? Es gibt viele, die sich wohlfühlen. Von Sabbat zu Sabbat sind sie da. Und es gibt welche Leute, die sagen, wow, ich bewundere dich. Wie kannst du denn nur jeden Samstag gehst du in die Kirche? Mal lass es. Schönes Wetter, geh du mal schwimmen heute. Aber du gehst nicht schwimmen, sondern du gehst in die Gemeinde, weil du dich wohlfühlst in der Gemeinde. Frage, warum fühlen sich Leute wohl in der Gemeinde? Warum fühlst du dich wohl in deiner Gemeinde? Und dann kann man die Frage stellen, wenn jemand sich nicht wohl fühlt. Das ist eine ernste Frage. Da müssen wir alle darüber nachdenken. Warum fühlt sich jemand nicht wohl? Da müssen wir mal schauen, wo ist das Problem? Wir wissen über Jesus und sagt auch Ellen White an einer Stelle, dass sich die Menschen in seiner Nähe immer wohl gefühlt haben. Keine Wohlfühlgesellschaft in dem Sinne, nur dass es jeder zufrieden ist, bleiben wir, sondern Jesus hat seine klare Lehre gehabt, aber jeder hat sich wohl gefühlt in seiner Nähe. Sogar die Kinder sind gekommen. Und die Kinder saßen, sagt Ellen White, und wir lesen der Bibel, saßen auf seinem Schoß. Ganz, ganz glücklich, weil sich die Menschen, auch die Kinder, wohl gefühlt haben in der Nähe Jesu. Wir sind aufgerufen, solche Christen zu sein, Nachfolger Jesu, dass die Menschen sich in unserer Nähe wohlfühlen. Mit allem, was wir tun. Das ist einer der Schritte auf diesem Weg zu einem Herz und einer Seele das zu erreichen. Wir haben gelesen auch von der ersten Gemeinde. Jetzt komme ich wieder zweiten Kapitel im Apostelgeschichte. Habe ich jetzt zugemacht, jetzt suche ich nochmal. Apostelgeschichte Kapitel 2, da lesen wir über die erste Gemeinde und da lesen wir, dass sie eine Gemeinschaft gepflegt haben. Und sie waren jeden Tag zusammen, natürlich nicht den ganzen Tag, 24 Stunden, aber sie haben sich getroffen jeden Tag, zusammen gegessen, zusammen Andachten gehalten, gebetet und so sind sie gewachsen zu einem Herzen und einer Seele. Jeden Tag zusammen zu sein und alles gemeinsam zu haben, verlangt auch eine Opferbereitschaft. Das war nicht ganz leicht. Heute wäre auch nicht leicht. Stellt euch mal vor, es gibt heutzutage auch Geschäftsleute, die einen guten Job haben, die auch viel gut verdienen, sag mal so. Und wenn sie alles, was sie haben, in die Gemeinde bringen würden, damit die Leute, die wenig haben oder nichts haben, mit denen das teilen, ist wahrscheinlich unmöglich. Heutzutage sehr schwer. Bring du alles, was du hast, damit die, die nicht haben, auch etwas haben. Oder zu teilen. Hier unterscheiden wir zwischen unfähig zu sein, etwas zu verdienen, und faul sein. Wir erleben heutzutage, dass es Leute gibt, und ich habe auch mit einigen gesprochen, die eigentlich nicht arbeiten wollen. Sie bekommen vom Staat irgendwelche Unterstützung. Und dann so mit diesen Worten hat mir auch jemand gesagt, er hat ausgerechnet, genauso viel bekommt er vom Staat Unterstützung, so viel er verdienen würde, wenn er arbeiten würde. Und warum soll ich arbeiten? Der Staat arbeitet für mich. Das finde ich ein bisschen frech, aber okay, so ist es. Wir erleben das heutzutage. Wo die Geld gehabt haben, etwas in die Gemeinde gebracht haben, und geteilt mit denen, die wenige hatten oder nichts hatten, da ist keine Faulheit drin. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wer nicht arbeiten will, kennt ihr den Text? Soll auch nicht essen. Und das zeigt mir, dass sie nicht irgendwelche Faulheit unterstützt haben, sondern dass sie für jeden etwas eine Beschäftigung gefunden haben, dass sie auch da zusammengewachsen sind. Ist auch ein Weg in diese Richtung, wo sie erreicht haben, ein Herz und eine Seele zu sein. Und noch einen letzten Gedanken möchte ich betonen, und zwar, es ist auffällig, dass dieser Zustand in der Gemeinde gekommen ist, nachdem die Gemeinde eine besondere Kraft des Heiligen Geistes bekommen hat. Ist euch auch aufgefallen? Nach Pfingstwunder, wo der Heilige Geist in großem Ausmaße gekommen ist, in der Gemeinde, da haben sie geschafft, ein Herz und eine Seele zu sein. So eine Gemeinschaft. Heißt das, dass ohne den Heiligen Geist das sehr schwer ist? Oder vielleicht unmöglich? Was ist unser Schritt? Wenn unsere Gemeinde so eine Gemeinschaft hat, das ist nicht deswegen, weil wir gute Menschen sind. Oder wenn wir das nicht haben, das ist auch nicht deswegen, dass wir schlechte Menschen sind, sondern es geht alles vom Heiligen Geist. Wenn wir den Heiligen Geist haben, jeder für sich, in seinem Leben, dann sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da geht es auch in diese Richtung, ein gutes Miteinander. Warum nicht auch wie ein Herz und eine Seele? Nur wenn der Heilige Geist kommt. Wenn wir merken, dass wir die Kraft nicht haben, dann ist die einzige Möglichkeit, bete um die Kraft des Heiligen Geistes. Jemand sagt, ich werde jetzt versuchen, mehr zu lesen und mehr zu beten und mehr was für Gott zu tun. Das ist alles schon gut. Aber bete um die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Kraft wird uns verändern, wird uns nach vorne ziehen, damit wir auch das erleben, was Gott von uns erwartet. Und Gott ist willig, uns seinen Geist zu haben. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr, die ihr so böse seid, euren Kindern gute Gaben geben wollt, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch den Heiligen Geist geben, jedem, der das von ihm erwartet und verlangt. Und mein Gebet und mein Wunsch für uns alle ist nach dieser kurzen Betrachtung. Wir haben am Anfang ein Thema gestellt, eine Gemeinde nach dem Willen Gottes. Wie auch die erste christliche Gemeinde, zumindest am Anfang. Sie haben so viele Probleme auch gehabt. Es geht nicht in dieser Welt ohne Schwierigkeiten und Probleme. Aber sie waren da, beständig, in der Lehre der Apostel, im Gemeinschaftsleben zusammen, im Gebet. Und der Heilige Geist hat Wunder getan. So große Wunder, dass in einer kurzen Zeit tausende neue Gläubige gekommen sind. Wir können nur davon träumen. Wir können das nie erreichen. Aber wir können beten um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist willig, uns zu helfen. Wie auch in Apostelgeschichte 5 steht, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen mitarbeiten an uns selber für das Wachstum, aber auch in unserer Gemeinde in einem guten Miteinander. Ein Herz und eine Seele. Ich wünsche uns allen, dass wir das erleben und dass wir auch weiterhin gute Beziehungen miteinander pflegen und dadurch auch Gott loben und preisen und zeigen, dass wir voll auf der Seite Gottes sind. Gott möge uns segnen und helfen dabei. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, danke dir für diesen wunderschönen Sabbattag, für diese Zeit, wo wir hier gemeinsam verbringen durften, wo wir dein Wort gehört haben, wo wir gesungen haben, wo wir gebetet haben, wo wir eine Gemeinschaft miteinander gepflegt haben. Wir danken dir dafür. Wir danken für deine Liebe, die du uns verbindet, und danken dir auch für dieses hohe Ideal, das du uns in deinem Wort gegeben hast. Was heißt das für jeden Einzelnen von uns, ein Herz und eine Seele zu sein und so zu zeigen, dass deine Liebe in uns ist und dass wir willig sind, diese Liebe auch weiterzutragen. Hilf du uns, dass wir das schaffen, dass wir beständig an deinem Wort bleiben, dass wir in der Gemeinschaft bleiben, dass wir beten, im Gebet bleiben, denn nur du, durch deinen Heiligen Geist, kannst das in uns erreichen. Bitte dich für den Einzelnen von uns. Du kennst unseren Alltag, du kennst unsere Kämpfe. Steh du uns bei, stärke du uns, hilf du uns, dass wir durchstehen können und am Ende mit dir Sieger sein können. Das ist unser Wunsch, unser Gebet vor dir. Dein Wille geschehe in unserem Leben und wir loben und preisen dich dafür. Im Namen Jesu. Amen.